Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen zum Podcast von Elektroauto News. Ich bin Sebastian und heute nehme ich dich mit auf einen Besuch, der ein bisschen besonderer war als ein klassischer Remote-Interview, die ich sonst so führe. Ich war direkt vor Ort bei Alpitronic in Bozen, mitten in deren Produktion. Mein Gast, oder besser gesagt, ich war zu Gast bei Philipp Senorn, Mitgründer und CEO des Südtiroler Schnellladeherstellers. Wir haben über den Laderekord mit Mercedes-AMG gesprochen, über den Hyk 1000, über chinesische Konkurrenz auf dem europäischen Markt und über ein Thema, das noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, Cybersicherheit an Ladesäulen. Was passiert, wenn Hacker kritische Ladeinfrastruktur ins Visier nehmen? Und wie geht Alpitronic damit eigentlich um? Und da gehen wir direkt rein ins Gespräch mit Philipp.
Hi Philipp, schön, dass ich heute bei euch hier zu Gast sein darf in der Produktion von Alpitronic. Wir haben uns ja vor einiger Zeit beim Mercedes-Event getroffen, durften da so ein, ich sag mal, Leuchtturmprojekt eurerseits sehen in Zusammenarbeit mit Mercedes. Und seitdem hat sich aber einiges am Schnelllademarkt getan in Europa, in Deutschland. Vielleicht magst du uns da mal so ein Stück weit abholen, wie ihr das erlebt habt. Seitdem ist die Nachfrage gestiegen, wie ist die Auslastung, Wachstumsperspektiven? Kannst du das mal ein Stück weit für uns einordnen?
Ja, zuallererst, Sebastian, schön, dass ich dich halt hier habe bei uns. Anschließend gibt es ja noch eine Produktionstour, eine Tour in die Entwicklung und auch in unser Cyber Security Lab. Das wird sicher sehr spannend. Und auf deine Frage zurückzukommen, zuallererst haben wir das mediale Echo sehr genossen durch die Rekorde mit Mercedes und Mercedes AMG zusammen. Und ich glaube, da hat es ganz viele gegeben, die geglaubt haben, die Europäer schaffen das nicht, so hohe Leistungen hinzubekommen und Fahrzeuge auf dem Markt. Wir waren noch nicht auf dem Markt. Das ist noch nicht, also das heißt, Ladesäule wie Fahrzeug waren damals auch noch nicht auf dem Markt. Aber ein System hinzubekommen, welches diese Performance kann. Da hat es einiges an Interesse und Nachfrage gegeben. Und für uns war es aber zugleich auch die Zeit, wo wir unser erstes verteiltes System, den Hyk 1000, in den Markt gebracht haben. Die ersten Muster gingen letztes Jahr im Sommer raus. Vorserienmuster. Und anschließend dann im Herbst ging es mit der Serienproduktion los und das war für alle und ist weiterhin eine spannende Zeit. Wenn man ein neues Produkt in den Markt bringt, dann muss die Fertigung lernen, Entwicklung hat daran zu arbeiten, die Themen zu lösen, die es dann noch gibt, wenn man Marktrückmeldungen bekommt. Mhm. Unsere Kunden müssen damit lernen, wie man mit dem Produkt umgeht, im Aufbau, im Betrieb, und das ist immer sehr, sehr spannend.
Das glaube ich, dass der Hyk 1000, der ja dann auch so, ich sag mal, für Furoren gesorgt hat. Jetzt kommt, jetzt sind die Fahrzeuge noch nicht alle da. Mercedes AMG hat jetzt zumindest mal das Serienfahrzeug vorgestellt, was auch bis 600 kW laden kann. Aber ihr habt ja den, ich sag mal, unfairen Vorteil, dass ihr nicht nur PKW bedienen müsst, sondern eure Ladestationen können ja dann auch im Truck-Charging, Bus-Charging zum Einsatz kommen, wo dementsprechend Ladeleistungen ja auch abgerufen werden. Wie seht ihr da die Entwicklung am Markt? Also, ich denke mal, da könnt ihr ja auch am Absatz eurer Produkte nachvollziehen. Steigt jetzt der PKW-Markt? Sehen wir Bewegungen im Truck-Charging? Kannst du uns da mal so einen Einblick geben, wie die Entwicklung ist?
Auf alle Fälle kann ich bestätigen, dass der Truck-Markt ein Markt ist, wo es gerade nach oben geht. Es gibt gute Nachfrage. Wir sehen auch, dass immer mehr Trucks zugelassen werden. Und in manchen Ländern gibt es bereits einen positiven TCO für den Logistiker. Und das ist immer positiv, wenn auch der Logistiker und der Endanwender ein positives Geschäft damit machen, dann freut das uns auch und das zeigt, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind.
Dann haben wir aber auch noch bei dem ganzen Spiel, ich sag mal, die Politik leider noch mit dran sitzen. Da gab es ja dann auch zwischendurch mal Diskussionen über CO2-Flottengrenzwerte und so weiter, was ja Verunsicherung vor allem im Absatz bei den Herstellern gesorgt hat. Geht man jetzt auf E-Auto, macht man Verbrenner, Plug-in-Hybride, Range-Extender, die ganze Palette, wo ihr auch für Verwirrung sorgt. Hat euer Geschäft, war das auch dadurch beeinträchtigt, beeinflusst, weil eben so eine gewisse Unsicherheit da war und eure Kunden dann eben auch erstmal ein bisschen vorsichtiger unterwegs waren? Wie habt ihr das wahrgenommen?
Unsicherheit ist immer Gift für die Wirtschaft. Ja. Und das war in dem Fall oder ist in dem Fall auch so. Und wir befinden uns ja immer noch nicht in einem stabilen regulatorischen Rahmenwerk. Ja. Und es wird ja ständig noch angepasst, nachgebessert. Es kommen Forderungen von allen Seiten, Dinge anders zu machen, anders zu regeln. Und das ist schlecht für uns, schlecht für unsere Kunden, die als CPOs viel Geld investieren in die Zukunft, in die Ladeinfrastruktur. Aktuell sind die Fahrzeuge im Feld ja noch nicht so viele, dass es ein großes Geschäft wäre. Mhm. Und deshalb bräuchte es dringend Stabilität in den Regeln und in den Regelwerken. Und ich bin weiterhin der ganz großen Überzeugung, dass das batterieelektrische Fahrzeug die gewinnende Variante sein wird. Und vielleicht wird es für Range Extender und Plug-in-Hybride in Zukunft noch ein Nischendasein geben, aber die Zukunft ist elektrisch.
Das ist eine schöne Aussage auf jeden Fall. Könnten wir schon damit das Gespräch beenden, was wir aber definitiv nicht wollen. Auch wenn ich das gerne so stehen lasse natürlich. Das heißt, Unsicherheit ist natürlich immer bremsender Faktor. Das haben wir an den Märkten an sich, wo wir es sehen. Bei den Herstellern, die sich nicht einig sind, Politik bringt da sich mit rein. Ihr könnt euch nur danach ausrichten und könnt ja eigentlich gar nicht so direkt irgendwie drauf wirken, sondern müsst einfach euer Geschäft weiter gut aufstellen, weiter ausbauen und hoffen, dass die Nachfrage kommt. Oder könnt ihr da zumindest ein bisschen Einfluss drauf nehmen?
Allein mit Hoffnung, also auf die alleinige Hoffnung wollen wir uns nicht verlassen. Also wir arbeiten auch mit und versuchen, wenn es darum geht, Regeln aufzustellen, also unsere Meinung dazu zu sagen. Mhm. Ich sitze ja dazu auch im Board von Charge Up Europe, wo die Ladebranche in Europa vertreten wird, in Brüssel vor allem. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig, dass auch also Ladesäulenhersteller, aber vor allem auch CPOs da ein Forum haben, um ihre Meinung kundzutun und auch Aufmerksamkeit auf das Thema Laden zu lenken, was vielleicht etwas ist, was so im hinter den großen BKW-OEMs vielleicht etwas in den Schatten, im Schatten steht.
Aber nicht minder, wie es ja mal relevant ist, weil dir bringt das beste E-Auto nichts, wenn du es nicht laden kannst, dann schlussendlich.
Ganz genau. Und es sind große Investitionen, die getätigt werden für ein potenziell zukünftiges Geschäft. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass ein stabiler regulatorischer Rahmen da ist.
Regulatorik, ein Forum, wo man vertreten ist, sehr auch wichtige Punkte, ich sag mal, um vielleicht auch Märkte voneinander abzugrenzen. Wir sehen es gerade im PKW-Bereich. China drängt gefühlt immer mehr nach Europa, nehmen sich da auch Marktanteile. Wir bewegen uns noch unter 15% im letzten Jahr, wo wir dann waren, wo chinesische Hersteller reingekommen sind. Aber da findet ja auch so Markteintritt statt. Merkt ihr das bei euch auch im Umfeld, dass da auch mittlerweile Ladestationenanbieter aus anderen Märkten verstärkt nach Europa drängen?
Und tatsächlich ist das so. Ich glaube, es gibt wie PKW oder in anderen Segmenten auch in China eine große Überkapazität oder große Fertigungskapazitäten. Es gibt teilweise hochsubventionierte Bereiche und wir sehen es tatsächlich, dass eben chinesische Hersteller auch im Bereich der Ladetechnik nach Europa drängen und nach USA drängen. Und das ist jetzt unser aktueller Wettbewerb, mit dem wir uns stellen müssen.
Das hat man ja auch gesehen. Also NBW hat das ja auch kundgetan, dass man sich neben Alpitronic eben noch einen zweiten Hersteller gesichert hat, der jetzt eben auch Ladestationen liefert, kann ich vollkommen nachvollziehen. Als ehemaliger Einkäufer in der Automobilindustrie war das Single Sourcing ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, wenn du es vermeiden kannst. Du brauchst eine gewisse Sicherheit, was ja gar nicht sagt, dass das eine Produkt besser oder schlechter ist, sondern dass man einfach abgesichert ist. Wird wahrscheinlich nicht so ganz überraschend für euch gekommen sein, dass dieser Schritt irgendwann kommt. Aber wie geht man damit um, weil ja auch ein gewisses Wachstumspotenzial damit vielleicht ja auch zumindest mal eingeschränkt wird in kurzfristiger Sicht.
Das ist absolut so, aber ich, wie gesagt, ich teile auch die Meinung, dass eben eine Sicherheit ein wichtiger Faktor ist und Second Source was wir auch praktizieren, wenn es um unsere Subkomponenten geht. Da stellt sich hier die Frage, wie wird der Mix im Verhältnis sein? Und das ist, glaube ich, die ganz groß spannende Frage, inwieweit und inwieweit auch andere europäische Hersteller hier als Second Source irgendwo ihre Rolle finden.
Ja, weil ich sag mal, es ist ja auch schwierig. Man möchte ja auch als Hersteller wahrscheinlich nicht oder eher nicht nur über Preis dann konkurrieren, sondern man möchte ja aufgrund von technischen Daten, Vorteilen dann eben in den Wettbewerb miteinander gehen. Weil du hast es vorhin ja schon erwähnt, Überkapazitäten, Subventionierung, das haben wir beim PKW gesehen. Hier werden ja Fahrzeuge teilweise für ein Apple und ein Ei verkauft, wo man de facto ja gar nicht hinkommen kann als europäischer Hersteller, weil man eben diese Mittel des Staates nicht dazu hat. Wie kann man da bestehen gegenüber? Mit dem besseren Produkt oder?
Also Differenzierung ist sicher ein ich sag mal, ein Merkmal. Man muss Differenzierungsmerkmale aufbauen, man muss sich verbessern. Das geht zum einen über die Performance, über die Zuverlässigkeit. Also jeder Ladevorgang muss funktionieren. Mhm. Das wird auch zwingend notwendig, wenn es jetzt dann Oma Erna sozusagen auch das umsteigt auf ein E-Fahrzeug oder Normalverbrauch. Mhm. Und die haben jetzt ja schon 25% fast Neufahrzeuge elektrisch, also ja. Die mit E-Antrieb auf den Markt kommen in den letzten Monaten. Und das wird zwingend notwendig. Zuverlässigkeit. Dann sehen wir ein Thema bei der Sicherheit der Geräte. Wir möchten gerne wir zielen darauf ab, die sicherste Ladesäule der Welt herzustellen und auf den Markt zu bringen. Wir investieren sehr, sehr stark in Cybersecurity. Mhm. Dann weiterer Punkt ist das Thema Service und Betrieb. Mhm. Wir haben ein sehr dichtes Service-Netzwerk mit vielen Technikern im Feld, an die 100 in Europa. Wir haben ein Remote-Support, wo wir Tickets und Telefonanrufe entgegennehmen können und unsere Ladekunden, also die CPO-Kunden, nicht den Endkunden, dann betreuen, wenn irgendwas am Lader nicht funktioniert. Und ich glaube, das sind so einige der Differenzierungsmerkmale, an denen wir arbeiten. Natürlich arbeiten wir auch weiterhin, die Kosten nach unten zu bringen.
Aber es sind ja schon mal gute Punkte, sich da zu differenzieren, vor allem mit der Erfahrung, die ihr seit 2018 ja auch gesammelt habt, dann hier in Europa mit einem eigenen Service-Team, was eben auch vor Ort einspringen kann, wenn der Kunde eben noch nicht die kritische Größe erreicht hat, um dann ein eigenes aufzubauen. Schlussendlich ist das ja auch ein Vorteil, den ihr da mitbringt, zudem natürlich direkt an eure Ersatzteile angebunden. Instandhaltung, das geht ja dann auch alles schneller, als wenn das jetzt, ich sag mal, von Übersee irgendwo wahrscheinlich gesteuert werden müsste.
Einmal das und Service ist ein sehr komplexes Geschäft. Es scheint so, als wäre es vielleicht von außen gesehen relativ einfach, aber wir haben meist auch sogenannte SLAs, die wir erfüllen müssen, wo wir innerhalb einer gewissen Zeit reagieren und das Thema lösen müssen, wenn was passiert ist. Oder wenn ein Defekt vorherrscht, dann dass wir die Ladesäule wieder auf Stand bringen und reparieren. Da gibt es meistens zeitliche Anforderungen dahinter. Und dann braucht es eine gewisse Dichte, die wir haben im Feld. Mhm. Man muss möglichst wenig Fahrzeit, der Techniker muss möglichst wenig fahren an einem Tag und relativ lange, wenn es möglich ist, an den Ladesäulen stehen und produktive Arbeit leisten. Und zudem muss dafür gesorgt werden, dass ausreichend Ersatzteile vorhanden sind, Ersatzteile, nachgeliefert werden.
Und dann eben auch bei der Instandhaltung. Jetzt gehen wir mal von aus, dass die Geräte hoffentlich nicht so oft ausfallen, dass das gar nicht notwendig ist. Dazu investiert ihr auch dementsprechend immer in Produktentwicklung. Hück 1000, hast du gesagt, Hück 400 in der Series 2, die mittlerweile am Start ist. Was man da ja auch sieht, ist gefühlt dieses höher, schneller, weiter dann. In Anführungsstrichen, also bei euch dann zumindest höher und schneller in der Ladeleistung. Wohin geht da die Reise? Also was werden wir da vor allem im Pkw-Sektor noch sehen? Haben wir da irgendwann dann mal, ich sag mal, die Obergrenze erreicht und wird sich das irgendwo bei 400 kW dann einpendeln für leistbare Fahrzeuge? Wie schätzt ihr da den Markt ein?
Ich glaube, es wird einen Mix geben, wo es weiterhin die meisten Fahrzeughalter mit 400 oder etwas über 400 kW oder vielleicht auch etwas unter 400 kW sehr, sehr gut auskommen, wenn die Fahrzeuge dann über eine längere Zeitdauer diese Leistung auch abrufen. Und dann wird es eine Nische geben für sehr hohe Ladeleistungen, für Supersportler oder andere Fahrzeuge, die sehr, sehr, sehr hohe Ladeleistungen, die auch Richtung 1 Megawatt oder etwas darüber gehen werden, mit dem Standard CCS-Stecker. Das wird's auch geben, aber ich glaube, dass das jetzt nicht die Mehrheit sein wird, auch weil die Investitionskosten, um sowas aufzustellen, solche Ladeinfrastruktur aufzustellen, vom Netzanschluss bis zu den verlegten Kabeln und zur Ladesäule, sehr, sehr viel Aufwand bedeuten und entsprechende Kosten.
Muss ja am Ende dann auch für euren Kunden dann schlussendlich rechnen, den Invest zu gehen dementsprechend, weil man kann ja nicht nur Geld ausgeben, die müssen ja auch schlussendlich mal ihr Geld verdienen.
Ganz genau.
Und ihr investiert natürlich auch immer weiter in die Produktentwicklung, du hast eben auch schon angesprochen, Thema Sicherheit, Cybersicherheit. Ladeinfrastruktur ist ja kritische Infrastruktur, kann man definitiv sagen, vor allem wenn man die Nachfrage nach E-Autos, du hast die Zahlen auch angesprochen, steigen eigentlich stetig, was ja ganz positiv zu sehen ist. Dann sind wir da mittlerweile an einem Punkt, wenn da was gehackt wird, Netzdarm gelegt, dann kann das auch Auswirkungen haben, die man so nicht vernachlässigen sollte? Habt ihr das dann auch als Grund gesehen oder als Stein des Anstoßes genommen, um dann eben auch vermehrt in dieses Thema reinzugehen? Und wie macht ihr das auch?
Also Cybersecurity ist eine der Stoßrichtungen, in denen wir arbeiten. Wir sehen das gleich, wie du das jetzt vorhin kurz angesprochen hast. Die Ladesäulen werden kritische Infrastruktur. Sehr, sehr viel wird davon abhängen, ob die Ladestationen funktionieren oder nicht, wenn es um den Personentransport geht, aber auch in Zukunft verstärkt um den Gütertransport. Und deshalb ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, was noch nicht überall im Markt angekommen ist. Glaube ich, es wird noch nicht sehr viel über Cybersecurity gesprochen. Wir haben hier ein Netz an verteilten IoT-Systemen, die alle ausgestattet sind mit einer oder sogar zwei Mobilfunkverbindungen, datentechnisch angebunden sind an das Backend der Kunden, unserer Kunden, an das CPOs, direkt an das Fahrzeug, also mit dem Fahrzeug sprechen, ein lokales Lastmanagement meistens haben, eine Verbindung zum Hersteller. Mhm. Und all diese Schnittstellen nach außen sind potenzielle Einfallstore für Angriffe. Und mit einem größer werdenden Markt werden auch Ladesäulen und Ladeinfrastruktur, glaube ich, interessanter für Hacker, weil der Schaden, den man damit anrichten kann, auch größer wird und wichtiger wird und sichtbarer wird. Weshalb ich glaube, dass das Thema Cybersecurity eines ist, was immer stärker jetzt in den Fokus kommen wird, der Öffentlichkeit auch.
Also gar nicht mal unbedingt jetzt, ich sag mal, durch den CPO getrieben, der natürlich auch möchte, dass sein Netz stabil ist und er es nutzen kann, sondern auch, weil dann eben das Bewusstsein wächst sozusagen, okay, das ist ein Thema, was wir angehen müssen.
Das ist ganz sicher ein Thema, was kommen wird und bis jetzt aber noch nicht so auf dem Schirm ist. Wir investieren seit 3 Jahren sehr stark in Cybersecurity. Wir haben ein eigenes Cybersecurity-Labor aufgebaut, wo wir ganz wilde Dinge sehen, was man alles machen kann, um Lader oder Ladeinfrastruktur zu hacken oder sogar Fahrzeuge aus dem Lader raus zu hacken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir arbeiten da auch intensiv mit dem ein oder anderen OEM zusammen, um auf beiden Seiten für Sicherheit zu sorgen.
Ja, ergibt ja vollkommen Sinn. Ich sag mal, wenn man dann so eine Tür sieht, die da offen ist, dass man da auch Bescheid gibt, dass sich untereinander austauscht, um das dann eben zu verhindern.
Ja, das geht sogar so weit, dass wir gemeinsam Hacker einladen, die dann in einer geschützten Umgebung gemeinsam mit uns und dem Fahrzeughersteller dann daran arbeiten, Lücken zu finden. Denn es ist viel besser, man findet die Lücken in so einem Ambiente, wo dann auch über Geheimhaltung vereinbart wurde. Und dann man Zeit hat, Dinge zu lösen, bevor jetzt jemand das dann mit bösen Absichten hackt.
Und dann lieber dieses produktive Whitehacking im Vorhinein, um dann reagieren zu können, jetzt in eurem Fall als Hersteller, damit potenziell hinten raus gar niemand diese Lücke da nutzen kann. Und dann sind wir bei einem anderen Schlagwort, Cybersecurity. Könnte ganz gut passen, KI dann, künstliche Intelligenz, die ja auch wahrscheinlich dazu genutzt werden könnte, um solche Lücken herauszufinden. Wie nutzt ihr aber KI zum Guten bei euch in der Produktion, im Service, im Vertrieb, im Betrieb? Hast du da ein paar Beispiele für uns, um das ein bisschen greifbarer zu
machen? Zum einen, weil wir gerade bei der Cybersecurity waren, wir nutzen die KI sogar eben, um unsere Sicherheit zu gewährleisten oder auch um Angriffsvektoren abzuprüfen über KI. Da gibt es auch interessante Videos unseres Hacker-Häuptlings in YouTube, was man da alles tun kann. Das ist mal das eine. Aber dann wenden wir die KI vor allem an in der Forschung und Entwicklung, wo wir damit Software entwickeln, Anforderungen schreiben. Wir versuchen zu verstehen, wie die Performance, also unsere Performance-Daten aus dem Feld überarbeiten wir mit KI oder versuchen da Dinge rauszulesen, die jetzt vielleicht für einen Menschen sehr schwer zu erahnen sind. Aktuell machen wir ca. 320.000 Ladesessions pro Tag. Wir haben aus diesen Ladesessions die Logfiles und Daten vorhanden, nutzen das dann, um zu verstehen, wo Dinge gut laufen, wo Dinge weniger gut laufen. Wir leiten daraus dann ab, was wir verbessern können, noch in unserer Software oder in unseren Produkten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir also mit der KI große Datenmengen deutlich besser bearbeiten und verarbeiten können als ohne.
Spannender Ansatz auf jeden Fall und vor allem auch nachvollziehbar. Gerade diese Mustererkennung ist ja da das beste Beispiel dafür, was man dann doch besser hinbekommt, als wenn ein Mensch vor einer riesen Liste oder Logfiles dann sitzt und da versucht, was rauszufinden. Das heißt, euch wird nicht langweilig. Dennoch habt ihr euch wahrscheinlich auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre, sagen wir mal, Meilensteine gesetzt, wo ihr hinwollt. Also ihr möchtet, sind wir auf Produktebene, Geschäftsfelder, vielleicht neue internationale Expansion, wenn die denn geplant ist, dann nochmal größeren Ausmaß. Womit will Alpitronic in Zukunft dann eben noch sein Geld weiterverdienen, außer Vertrieb von Ladesäulen, die ihr jetzt eben schon macht?
Ja, es ist einmal eine Kombination aus weiteren Produkten, neuen Produkten, eine Kombination auch aus Verbreiterung unserer Märkte. Wir sind letztes Jahr nach Saudi gegangen, haben dort jetzt eine Niederlassung bedienen aus Riyadh, den lokalen Markt in den umliegenden Ländern. Da sind zwar andere Nachrichten jetzt gerade eher auf der Agenda als E-Mobilität. In 2024 sind wir in den US-amerikanischen Markt eingetreten. Wir schauen uns eben gerade Indien an, als in einem Pilotprojekt, wo wir versuchen zu verstehen, wie der indische Markt tickt. Haben dort auch erste Ladesäulen schon stehen, holen uns das Feedback, schauen, wie die vor Ort mit den klimatischen Bedingungen funktionieren. Und weitere Märkte werden folgen. Das ist jetzt einmal eine Stoßrichtung. Die zweite, die ich vorhin schon angesprochen hatte, auch ist, also wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter. Da steht Sicherheit, Zuverlässigkeit, Einfachheit in der Bedienung und in der Handhabung an erster Stelle. Und da kann man noch einiges tun.
Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Expansion sind, um da nochmal reinzugehen, das heißt aber, ihr bedient das dann weiterhin von hier, von Bozen aus mit euren Produkten oder kann das perspektivisch, je nachdem wie groß das dann dementsprechend wächst, auch mit einer Produktionsexpansion vor Ort dann verbunden sein?
Das ist tatsächlich auch in den USA schon so der Fall. Mhm. Wir produzieren lokal für USA in den Vereinigten Staaten. Und das hängt sehr stark davon ab, wie auch das regulatorische Umfeld ist, wie die was gewisse Länder und Regionen fordern. Wahrscheinlich wird es auch in Indien so sein, dass wir in Indien, wenn es dann so weit kommt, dass wir tatsächlich da den Markt eintreten, dann auch vor Ort Wertschöpfung generieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das sind Beispiele, wo sich auch Europäer was abschauen können von anderen Ländern. Dort wird verlangt, dass lokale Wertschöpfung entsteht. Und da sind wir in Europa noch nicht immer der Meinung, dass das gut wäre für Europa. Ich bin aber sehr stark dafür, dass wir lokale Wertschöpfung generieren.
Das denke ich, also teile ich die Meinung. Aber es wird ja dennoch so sein, ich sag mal, es ist vielleicht auch immer mit der Angst verbunden, dass man dann denkt, okay, dann ist auch das ganze Wissen weg. Aber ihr werdet ja dennoch das Wissen, was ihr dann in Amerika perspektivisch vielleicht auch in Indien sammelt, rückspielen nach Bozen und das dann über das gesamte Unternehmen natürlich nutzen. Das ist jetzt nicht so, dass dann da, ich sag mal, Wissenskönige in anderen Kontinenten oder auf anderen Kontinenten entstehen und dieses Wissen dann nicht hier vor Ort genutzt.
Ich glaube, tendenziell ist es eher so, dass es ein Bottleneck ist, dass man das Wissen zu transferieren. Meistens sind es ja kleine Teams, die entstehen in neuen Regionen, die man erschließt. Und das heißt, die wenigen Leute, die dann vor Ort sind, brauchen einen sehr guten Überblick, müssen die Ladesäule und das System von Anfang bis zum Ende verstehen, von Software bis Hardware. Und da ist eher die Herausforderung, dass man die Leute ertüchtigt, vor Ort das alles aufzunehmen, das Produkt, den Markt, das System insgesamt in- und auswendig zu verstehen, damit man einen Kunden auch am besten bedienen kann. Also da ist eigentlich weniger die Angst, dass man jetzt irgendwo Wissen nach außen gibt, das so kritisch wäre, dass man jetzt da was verliert.
Mhm. Vielen lieben Dank für das Update deinerseits. Bin jetzt noch gespannt auf die Tour, was ich hier noch so zu sehen bekomme. Und ich denke, wir treffen uns dann auch zum dritten Mal irgendwann in naher Zukunft.
Ja, es hat mich sehr gefreut, Sebastian. Danke, dass du hier warst.
Ein Satz, den ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe und wenn es nur einer sein dürfte, wäre der: Unsicherheit ist immer Gift für die Wirtschaft. Es war bezogen darauf, was die Politik macht oder eben auch nicht macht, das Hin und Her. Und das wirkt sich eben auch auf den aktuellen Zustand des Lademarkts aus. Enorme Investitionen, eine Infrastruktur, die gerade erst wächst und gleichzeitig eine Regulatorik, die sich ständig ändert. Also das ist ein Thema, was die Politik wirklich auf dem Schirm haben sollte, um da ein Stück weit Sicherheit reinzubringen. Gleiches gilt natürlich analog für den Elektro-Pkw-Markt. Und dann noch das Thema Cybersecurity, welches auch im Einspann oder im Intro angesprochen hatte. Da bin ich echt gespannt, wie schnell das tatsächlich zum öffentlichen Thema wird. Das Bewusstsein dafür ist einfach noch nicht da, aber Alpitronic ist da schon ein paar Jahre dran und muss man auch sein, ganz ehrlich, wenn man Europas Anbieter Nummer 1 im Bereich der Ladeinfrastruktur ist und weiterhin sein möchte. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben parallel dazu vor einigen Tagen noch entsprechende Blicke hinter die Kulissen veröffentlicht, wo du auch nochmal vorbeischauen kannst, wenn du mehr über Alpitronic erfahren willst. Ansonsten freue ich mich auch über Fragen oder Themenvorschläge deinerseits zur Welt der E-Mobilität und alles, was somit dazugehört. Dir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schalt gerne beim nächsten Mal wieder ein. Mach's gut, bis dahin. Ciao.